Herzlich willkommen zur Episode 195 vom German Gunners Podcast. Ja, die Premier League Saison 2022-23 ist gestartet. Die ersten drei Partien sind bereits absolviert und Anlass genug und die dringende Notwendigkeit, dass wir eine neue Episode aufnehmen. Wir wollen natürlich gucken auf den Saisonstart, den sehr erfolgreichen mit 3 Siegen in 3 Partien, aber da sich das Ende des Transferfensters nähert, auch ein bisschen gucken, was ist mit den Outgoings, wer könnte eventuell noch zu Arsenal kommen. Und Thema Financial Fair Play, weil es in den letzten Tagen ein wenig die Runde gemacht hat, wollen wir auch kurz beleuchten. In dieser Episode 195, aufgenommen am Donnerstagabend, wie immer an dem Mikrofon. Hier in Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian. Salut.
Ja, ich hatte Latein. Ja, schönen guten Abend. Später Donnerstagabend, kurz vorm Wochenende, kurz vorm vierten Saisonspiel der Liga. Gibt einiges zu besprechen.
Ich freue mich am meisten auf die Saliba-Sprechchöre am Samstag im Emirates. Es könnte lustig werden. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn es Auswärtsfans machen. Das ist natürlich nicht so imposant. Aber im Heimspiel könnte was werden von der Atmo.
Ja, war es ja. War es gegen Leicester, war es ja auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Muss ich da aus persönlicher Erfahrung sagen. Da war wirklich richtig Stimmung in der Bude. Und ich denke mal, das wird sich halt nach dem Sieg letztes Wochenende jetzt nicht verschlechtert haben.
Genau, über Fulham am Samstagabend sprechen wir aber gegen Ende der Episode. Wir wollen angesichts der Tatsache, dass Nicolas Pepe zu Nizza ausgeliehen wird, ganz kurz das Thema Outgoings zum Start besprechen. Da gab es ja auch einige Anmerkungen und Kommentare bei uns in der German Gunners Hangouts-Gruppe. Ja, eine gute Woche ist das Transferfenster noch. Ich glaube, bis zum kommenden Mittwochabend, wo wir übrigens auch spielen gegen Aston Villa am Mittwochabend. Auf der Seite der Neuf oder sozusagen Verpflichtung hat sich ja bisher nichts getan, weil, das hatten wir auch schon häufiger gesagt und richtig spekuliert, so scheint es zu sein, wir sozusagen weitere Verpflichtungen nur generieren können, wenn wir Spieler verkaufen idealerweise oder zumindest ausleihen und damit ein Großteil des Gehalts von einem anderen Verein übernommen wird. Dieser Umstand ist jetzt mit Pepe passiert, wechselt für eine Saison in die Ligue 1 zu Nizza, keinerlei Kaufoption. Wie schätzen wir insgesamt das Leihgeschäft ein, Christian?
Ich glaube, vom Verlauf des Transferfensters und von der ganzen Thematik Pepe würde ich unterm Strich sagen, war es wahrscheinlich das höchste der Gefühle, was man erreichen konnte mit dem Leihgeschäft und Übernahme der Gehaltsverpflichtung. Ich glaube auch Nizza jetzt nicht so der Verein, der jetzt mit einer festgeschriebenen Kaufoption irgendwie zu locken gewesen wäre. Ja, ich sag mal so, unterm Strich gesehen natürlich wichtig, dass wir ihn erstmal von der Gehaltsliste runter haben und dann im Sommer, wer hat er meines Erachtens noch ein Jahr Vertrag?
Richtig, ja, das war mir so auch nicht bewusst, aber weckt ja natürlich die Hoffnung, dass er vielleicht
genau, das wäre
die Megasaison spielt in Frankreich und Fußball-Europa quasi Schlange steht.
Genau, das wäre natürlich eine absolute Optimalversion der ganzen Geschichte, dass man dann halt nochmal eincashen kann und ihn dadurch ins Schaufenster stellt, was man, wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, bei Arsenal in dieser Saison genauso wie in der letzten nicht hätte tun können und was auch nicht passiert wäre. Also von daher gesehen wäre natürlich ein Transfer in vollendeter Version mit einer entsprechenden Ablöse am besten gewesen. Ja, aber ich bin auch realistisch und würde sagen, das ist eigentlich das, was für Pepe momentan eigentlich drin gewesen ist.
Und er hat ja offensichtlich, was ich zumindest gelesen habe, schon auf eine Menge Gehalt jetzt auch verzichtet. Ja, ich denke auch, es ist nicht mehr drin gewesen aus seiner Sicht, auch als Perspektive irgendwie für seine weitere sportliche Karriere, wäre, glaube ich, bei Arsenal in dieser Saison nicht glücklich geworden. Da war er jetzt am vergangenen Wochenende in Bournemouth auch gar nicht im Kader. Gut, kann man dann immer argumentieren im Sinne von, da hat sich das Leihgeschäft quasi schon angebahnt, aber sagen wir so, die Anzahl der Spielminuten, die er bekommen hätte, vorausgesetzt natürlich immer, alle bleiben einigermaßen gesund und es gibt keine größeren Verletzungen, werden schon sehr dünn gewesen. Und ja, die in der Amazon-Doku, die ich jetzt auch übrigens endlich mal zu Ende geguckt habe, da vielleicht gleich auch noch was zu kurz, hat man ja auch gesehen, so richtig irgendwie in der Mannschaft angekommen war er irgendwie nicht. Von daher ist es vielleicht nochmal ein Impuls, um seine Karriere wieder in eine, ich sage jetzt mal, etwas bessere Bahn zu lenken. Und Arsenal hat in der Tat die Möglichkeit, im nächsten Sommer vielleicht, ja, keine Ahnung, viel wird man da nicht einnehmen mehr, aber vielleicht ist man dann auch nicht da so mal gezwungen, irgendwie Spieler mit relativ viel Erlös noch zu verkaufen.
Ja, unterm Strich wichtig, dass die Personalie auch jetzt geklärt ist.
Genau. Andere Thematiken oder andere Personalien, was mögliche Leihgeschäfte oder Verkäufe angeht, ist immer Instant Mate and Knights, wo wir ja auch schon häufiger unser Erstaunen ausgedrückt haben, dass er eigentlich ein ehemaliger englischer Nationalspieler, zumindest aus dem erweiterten Kreis der Three Lions ist, der so gar kein Interesse weckt. Und wenn man den Berichten glauben schenken darf, musste er irgendwie auch mehr oder weniger angeboten werden bei diversen Premier League-Vereinen. Was sich jetzt herauskristallisiert, wäre wohl ein Leihgeschäft nach Southampton, das in der Mache ist und gegebenenfalls dann auch nach einer Spielzeit zu einer Verpflichtung führen kann. Soweit ich es aber gesehen habe, gibt es wohl keine Verpflichtung, ihn zu verpflichten, sondern nur die Option quasi, zumal er eben auch noch relativ lange Vertrag bei Arsenal hat.
Ja, also es waren ja mal verschiedene, also West Ham hatte ich zwischendurch auch mal irgendwo gelesen.
Ja, Everton war, glaube ich, auch mal im Gespräch. Ja,
also das so, ich sag mal so, Everton, das könnte noch so ein Panikding werden, ne? Vielleicht so in der nächsten Woche, in den letzten Tagen, müsste man mal schauen. Ja, es ist tatsächlich komisch, weil er natürlich ein sehr, sehr universell einsetzbarer Spieler ist, den du eigentlich auch unterm Strich eigentlich auch nicht wirklich groß was vorwerfen kannst, wenn man mal ehrlich ist. Immer wenn er gespielt hat, hat er eigentlich gute Leistungen gebracht. Es ist halt nur, ja, es ist halt nicht so dieser glamouröse Spieler, der dich irgendwie dann vielleicht den Tick weiter nach vorne pusht. Ja, also irgendwie müsste man diese Personalie auch geklärt kriegen, müsste schauen, dass man da ein gutes Geschäft macht. Und ich glaube, innerhalb der Premier League scheint mir gar nicht verkehrt zu sein, wenn man den Ausflug zum AS Rom betrachtet, wo er meines Wissens auch so gut wie nicht gespielt hat, also zumindest nicht signifikant Spielzeit erhalten hat. Und vielleicht ist es so eine Sache, wo man sich in der Premier League halt irgendwie weiter wohler fühlt halt auch. Ich meine, man könnte mal so Parallelen ziehen zu Willock. Das könnte, ne, obwohl er natürlich irgendwie dann da bei Newcastle dann in irgendeiner gewissen Weise die Chance dann natürlich auch ergriffen hat. Aber vielleicht ist das halt auch so eine Konstellation, über die man dann in einen permanenten Deal dann kommt.
Ja. Auch ich denke, auch er ist ein Spieler, der auf alle Fälle in der Premier League auch bestehen kann und vielleicht auch einfach mal eine dauerhafte Periode von Spielzeit benötigt, um gegebenenfalls wieder auf sich aufmerksam zu machen. Absolut. Und da kann jetzt, ist in der Tat ein Leihgeschäft natürlich erstmal die richtige Entscheidung, wenn du keine bessere Option hast. Aber er war jetzt die letzten Spiele auch nicht im Kader, von daher sehe ich auch irgendwie keine Perspektive für ihn. Dritte Persönlichkeit, Hector Bellerin, ziemlich sicher Richtung Spanien, aber auch eine zähe Sache. Wobei ich glaube, liegt es gar nicht bei uns, die Problematik, sondern weil in Spanien irgendwelche Geldsäcke noch gesucht werden müssen.
Ja, zum einen, was das betrifft, dann halt dieses ominöse angebliche Interesse von Barcelona.
Ja, aber ganz ehrlich, an wen sind die denn nicht interessiert?
Der Verein ist momentan, also meines Erachtens, unhaltbar, aber gut, das ist ein anderes Thema für, glaube ich, eine ganze Ausgabe des Podcasts. Also, was die gerade abziehen, geht gar nicht. Ich glaube, was Hauptproblem ist, dass er unfassbar gerne wieder zu Betis möchte, dass es für einmal eine Herzensangelegenheit ist, was ich von den Parametern nachvollziehen kann. Er halt aber darauf hofft, dass es halt entsprechend über eine Vertragsauflösung geht und er dann halt vor Ort ein bisschen auf Gehalt verzichtet. Ja, ist halt irgendwie so ein bisschen auch meines Erachtens nicht ganz fair gespielt. Weil warum einigt man sich nicht auf irgendeine Ablösesumme, die Betis irgendwie stemmen kann? Ich denke, Arsenal ist ja schon bereit, in gewisser Weise entgegenzukommen. Nur sollten vielleicht beide aufeinander zukommen, dann kriegt man da sicherlich auch eine Lösung auch mit Betis hin. Ja, also dass das jetzt nicht die immense Ablösesumme wird, da sind wir uns, glaube ich, alle drum einig.
Wenn überhaupt.
Ne? Aber in irgendeiner Weise muss ja so ein bisschen vielleicht auch noch was dadurch generiert werden. Und das sollte man in den letzten Tagen irgendwie ausarbeiten, weil wenn man das mal betrachtet, ist es auch so, dass auch Bellerin irgendwie über. Also eigentlich ja erstaunlich, wenn man überlegt, von wo er kommt, halt als Spieler bei Arsenal, eher als ja, ich sag mal, Identifikationsfigur auch irgendwie eines Vereins, dann siehst du halt, dass da Einsatzzeit oder irgendetwas eigentlich überhaupt nicht im Ansatz am Horizont zu erkennen ist und dass auch dort geschaut werden muss, dass man da den Kader an der Stelle auch wieder, sag ich mal, von Anführungsstrichen Ballast halt befreit.
Eine Personalie, über die wir in der letzten Episode noch oder auch generell gar nicht so häufig gesprochen haben, ist Rhys Nelson, der ja offensichtlich jetzt doch länger und schwerwiegender verletzt ist und aus meiner Sicht jetzt eher was wäre wahrscheinlich für eine Laie im Januar-Transferfenster, aber natürlich auch grundsätzlich ein Kandidat gewesen wäre, der ja sich einen neuen Verein suchen muss, auch vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich auf den Flügelpositionen genug Spieler haben und ich sehe ihn eigentlich nicht dauerhaft weiterhin bei Arsenal, aber gut, ich meine, wer weiß, was jetzt gegebenenfalls durch diese Verletzung passiert.
Ja, ist natürlich insofern jetzt doof, weil wir dadurch halt keine Hand haben, die wir spielen können, weil einen verletzten Spieler bist du halt selbst. Also wenn es jetzt nicht irgendwas Kurzfristiges ist, was man kurzfristig auskuriert, wirst du halt nicht selbst in eine Laie schicken können. Das heißt, Januar ist meines Erachtens dann auch eher das Realistischste. Die Frage ist halt dann nur, in welchem Fitnesszustand bist du dann? Ist das interessant für irgendeine Mannschaft? Ist vielleicht Rotterdam nochmal irgendwas, wo die sagen, ach ja, haben wir vielleicht nochmal Interesse. Aber auch eher scheint mir jetzt, vor allen Dingen, wenn man auch andere junge Spieler aus der Academy sieht, nicht mehr der zu sein, der meines Erachtens noch dann da den Sprung schafft. Dafür sind schon zu viele an ihm vorbeigezogen und zu viele hinter ihm, die mit mehr Wahrscheinlichkeit drängen, wenn man es mal so formulieren möchte.
Genau, was vor dem Hintergrund dann interessant ist, sind Berichte von heute, wo er nachher zumindest wieder im Training ist, noch nicht im Full-Training, aber sozusagen schon wieder trainiert hat. Muss man mal abwarten, wie langfristig dann diese Verletzung dann doch ist, weil ursprünglich klang es ja mal deutlich schlimmer, aber gut, ich meine, zur Not ein Backup und die Gelegenheit in der Europa League oder so oder auch gegebenenfalls im Carabao Cup, er wird sich ja gegebenenfalls zeigen, aber ich denke, es ist jetzt jemand, den man wahrscheinlich im Sommertransferfenster nicht mehr los wird. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, denke ich, wäre er aber auf alle Fälle ein Kandidat. Auch noch nachzutragen wäre natürlich das Leihgeschäft von Runason. Ich glaube, wohin?
In die Türkei.
In die Türkei. Ja, naja.
Aber frage mich jetzt gerade auch nicht, zu welchem Verein in die Türkei.
Ich habe es zur Kenntnis genommen, dass er nicht länger bei uns tätig ist und habe dann festgestellt, dass wir doch auch den einen oder anderen Transfer getätigt haben, der nicht so eingeschlagen ist. Und gestern Abend habe ich die letzte Episode 8 von der Arsenal All or Nothing Dokumentation gesehen und da dachte ich auch so, ich will jetzt ganz schnell durch, ich will das eigentlich nicht mehr sehen, weil ich dachte, die Saison läuft so gut, aber da musste man doch nochmal zurück und Spurs und Newcastle und ach Gott, eigentlich wollte ich es nicht sehen, aber habe ich mir dann doch nochmal angetan, war dann aber auch froh, dass es nach 8 Episoden vorbei war, weil es sich dann doch auch ja ein bisschen wiederholte, ne? Also 8 war, glaube ich, eine ganz gute Länge. Mehr hätte es jetzt dann auch nicht gebraucht.
Ja, aber insgesamt meines Erachtens sehr, sehr, sehr gelungen.
Ja, wir wollen mal nicht spoilern, weil es gibt diverse Leute noch, die es noch gucken wollen. Also, falls noch nicht reingeschaut wurde, kann man auf alle Fälle empfehlen. Gibt einen sehr, sehr guten Einblick ins Team, gibt aber eigentlich noch viel mehr einen guten Einblick in die Spieler und auch den Trainer.
Absolut. Und allein deswegen schon sehenswert. Ja, einfach mal aus der Hinsicht, also jetzt unabhängig mal von der Arsenal-Brille, ist das schon sehr interessant, halt, mal so gewisse Abläufe, Charakteristika und Ähnliches zu sehen, finde ich schon, ja, auch vor dem Hintergrund einfach schlichtweg sehr, sehr, ja, sehr, sehr gelungen, muss man einfach so sagen.
Ja, denke ich auch auf alle Fälle. Ist natürlich auch immer ein bisschen Marketing gewesen und ich will jetzt nicht sagen, auch so eine gewisse Selbstdarstellung der Cronkies, aber insgesamt glaube ich doch sehr, sehr sehenswert und interessant auch zu sehen, wie akribisch sozusagen auch die Vorbereitung und Nachbereitung der Spiele ist. Das kriegt man ja sonst eigentlich gar nicht immer mit. Von daher, ja, glaube ich schon, dass man auch während dieser gesamten 8 Episoden. Also es hat einerseits sehr viel über den Verein verraten, aber auch sehr viel über die Planung für die nächsten Jahre schon. Gerade auch im Hinblick auf Kaderplanung, wie man spielen möchte. Von daher kann man das auch durchaus noch ein bisschen später gucken, um zu schauen, wie sich der Verein quasi entwickelt hat. Bei der Gelegenheit, wo wir bei den Personalien waren, etwas, was ich die Tage auch häufiger gelesen habe, ist, dass ja noch einige Vertragsverlängerungen anstehen. Unter anderem Saka, Saliba und auch Martinelli. Sicherlich auch einen Schlüssel für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre, dass man mit solchen Schlüsselspielern frühzeitig verlängert und auch deren Wert erhält.
Ja, absolut. Und es wird ja boykottiert, dass die Verlängerung auch insbesondere von Saliba eigentlich ja auch schon durch ist, man sie halt nur noch nicht momentan kundtut.
Warum nicht, fragt man sich dann immer.
Ja, so wie ich es halt verstanden habe, jetzt im Rahmen des noch laufenden Transferfensters, keine Ahnung, also sinnig habe ich das jetzt auch für nicht erachtet, aber ja. Wie dem auch sei, entscheidend ist halt, da gebe ich dir recht, dass du gute, junge Leistungsträger, insbesondere auch Personalie Saka, dass du dort halt langfristige Verträge machst, halt, um auch den Weg des Vereins halt auch weiter konstant zu gehen. Um halt einfach diese Struktur, das Gefüge und alles, was quasi mit dem System auch dann einhergeht, halt langfristig zu halten. Und wenn du dann in eine Situation kommst, in der es halt irgendwie einen Verkauf nötig macht oder du nicht drumherum kommst, zumindest dann wirklich alle Karten richtig gut in der Hand hältst.
Ja, ich meine, irgendwann hatten wir auch drüber gesprochen, musst du auch mal Erlöse erzielen und Mannschaften wie Liverpool und auch Manchester City verkaufen ja halt den einen oder anderen Spieler auch für relativ viel Geld, um ja in gewisser Weise auch, ich sag jetzt mal, die Mannschaft fresh zu halten, ein bisschen Variation reinzubringen, aber auch natürlich, um sozusagen Geld zu generieren. Und da wird man irgendwann dann auch nicht drum rumkommen. Und dann hat man idealerweise natürlich die Superstars, die dann auch die entsprechenden Einnahmen generieren. Das ist insgesamt eine ganz gute Überleitung und ein gutes Stichwort, nämlich zum Thema Financial Fairplay. Das hat irgendwie die Tage ja doch dann wieder die Runde gemacht. Ich hatte irgendwie vor 2 Wochen schon mal drüber nachgedacht, habe es dann aber wieder verworfen. Machte jetzt aber Schlagzeilen vor dem Hintergrund, dass Arsenal in den letzten beiden Sommertransferfenstern ja relativ viel Geld ausgegeben hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie viele andere Mannschaften auch eben Verluste waren durch die Folgen der Corona-Pandemie und wie passte das alles zusammen? Und es dann sozusagen die Frage gab, kann Arsenal sich gegebenenfalls noch weitere Neuverpflichtungen überhaupt leisten und würde dann nicht gegebenenfalls gegen das Financial Fair Play verstoßen werden? Sowohl Christian als auch ich sind keine Finanzexperten, sondern berufen uns da natürlich auch immer auf die besten Quellen. Ich hatte es in der Hangouts-Gruppe schon verlinkt auch. Es gibt auf Twitter einen Schweizer Finanzexperten, der auch Arsenal-Fan übrigens ist. Swiss Ramble heißt der. Der hat das wunderbar aufgedröselt und kommt zu der Erkenntnis halt, dass Arsenal von einem Verstoß gegen Financial Fair Play relativ weit entfernt ist, beziehungsweise man da sich als Fan nicht unbedingt größere Sorgen machen muss. und auch durchaus auch noch Potenzial ist, um den einen oder anderen Spieler zu verpflichten und beziehungsweise zu investieren. Ganz grundsätzlich, ich habe dann auch gelesen, dass Financial Fair Play natürlich auch wieder neu geregelt wird. Davon mal ganz abgesehen, frage ich mich sowieso, warum wir jetzt uns als Verein Sorgen um Financial Fair Play machen müssen, weil wenn bisher ist ja nun wirklich gar keiner richtig bestraft worden. Ne? Also dann sind wir sicherlich nicht die Ersten.
Also das Erste, als ich es gelesen habe, ich musste mich laut loslachen. Also ganz im Ernst, Barcelona haben wir vorhin schon mal kurz angetickert. Ja, wenn ich alle anderen Vereine, die da kannst du etlose aufzählen, ja.
Und ich glaube, Manchester City ist ja mal bestraft worden. Da ging es ja auch um einen Ausschluss aus der Champions League. Aber ich glaube, es ist bei einer Geldstrafe geblieben.
Genau, passiert ist es nicht. Ja. Also so wirklich passieren tut sowieso nichts. Und wenn wir uns einig sind, das ist doch alles im Endeffekt ein Papiertiger. Das ist lächerlich. Ja, dann kommt wieder irgendeine Investition, die genau das halt wieder ausbügelt bilanziell. Weiß ich nicht, eine Toilettennäuschen auf dem Trainingsgelände ist genauso viel wert. Also unterm Strich ist das einfach lächerlich. Und dass dann der Name Arsenal auf einmal irgendwie fällt, war ja wieder klar. Ne?
Ja, es ist halt dann sozusagen nochmal ein Erinnern und ein Vergegenwärtigen, diese Regelung gibt es noch quasi. Ne? Aber es ist ja jetzt in der Tat natürlich Banane, wenn wir der erste Verein wären, der da irgendwie von einer strikten Handhabung oder so und darunter leiden würden. Aber wie gesagt, der UEFA ist alles zuzutrauen. Vor dem Hintergrund finde ich es ganz interessant, dass die Regeln zum Financial Fair Play wo weiter aufgeweicht werden, also weniger streng werden ab in nächster Zeit. Von daher sagt das ja indirekt eigentlich schon aus, dass das ja A, ein Papiertiger ist und B, man irgendwie auch so dieses ganze Konstrukt ja irgendwie doch wohl aufgegeben hat, weil
und dann
wirkungslos.
Ja, und viele, also wenn man sich die Darlegung von diesem Swiss Ramble Account mal anguckt, dann ist auch vieles, was dann im Rahmen der Verluste Corona-technisch halt wohl anders dann in die Bewertung einfließt, aufgrund Regularien der FA und ähnliches. Also von daher, unterm Strich
kann man es sich sehr gut hinbiegen, so wie es gerade passt.
Genau, also kannst du dir sowieso immer grundsätzlich alles im Leben schön rechnen und das gehört definitiv ganz weit dazu auf der Liste. Sitzen Transfers scheinbar noch drin.
Naja, klar, natürlich. Und im Endeffekt kommt es natürlich darauf an, dass du, das ist aber sozusagen ja auch, glaube ich, der Anspruch, du musst natürlich finanziell solide wirtschaften. Das ist klar, aber das ist natürlich nochmal was unabhängig vom Financial Fair Play. Das ist halt einfach ein Konstrukt und ein bürokratischer Haufen, wie man es von der UEFA kennt. Und es wäre jetzt in der Tat schon sehr merkwürdig, wenn Arsenal da irgendwie härtere Strafen bekommen würde, nur weil sie jetzt versuchen, sozusagen nach einer sportlichen Talfahrt in den Verein zu investieren, um wieder nach vorne zu kommen. Das Konstrukt ist ja deutlich anders und die Summen sind natürlich auch ganz andere, wenn man das jetzt mit anderen Mannschaften vergleicht. Kann ich aber empfehlen, also Swiss Ramble auf Twitter ist der Account, der sich damit beschäftigt. Und da sind auch ein paar ganz gute Zahlen, die das darstellen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass die finanzielle Situation durchaus auch angespannt ist. Und das, aber das hatten wir in der Saisonvorschau-Episode natürlich auch thematisiert, du jetzt eigentlich zügig in die Champions League kommen musst, um neue Einnahmen zu generieren. Also nur bessere TV-Verträge, mehr Sponsoring, schön und gut, ist dann aber nicht die Rettung am Ende.
Nein, natürlich ist die Champions League im Endeffekt der Goldtopf, ne, an dem du halt schnuppern musst. Ne? Also ich meine, völlig klar, Europa League ist schön und nett, aber das ist ja schon seit Jahren so, dass du da halt eigentlich mehr so plus minus null rausgehst. Wir haben einen guten Anfang gemacht und unterm Strich gesehen, ist das Ziel und das ist ja auch eindeutig klar formuliert und von dem Fünfjahresplan ja auch das, was da entsprechend rauskommen muss eigentlich dieses Jahr und ja, sportlich und finanziell kommst du halt um den Wettbewerb nicht herum und wenn man mal die Auslosung sieht, die heute durchgegangen ist, dann sind da halt auch schon teilweise Mannschaften drin, wo du dir denkst, Da könnten wir eigentlich auch viel besser stehen, aber
Aber es sind aber auch einige Kracher drin, wo man sagt,
die sind deutlich besser. Die Bayern-Gruppe. Bayern, was war das? Bayern, Inter,
Barca.
Barca und was war der vierte? Pilsen, glaube ich, ne?
Ja, also. Gut, das ist ja dann sozusagen.
Aber was ist das denn für eine Gruppe?
Naja, gut, ich verstehe, also ganz ehrlich, Christian, der Wettbewerb interessiert mich nicht, ich kann ihn nicht empfangen, ich werde mich nicht um ihn kümmern. Ich habe mich dementsprechend auch nicht informiert, aber irgendwas war bei der Setzliste, glaube ich, auch anders.
Ja, da ist der.
Nein, das sozusagen, glaube ich, mit Frankfurt zum Beispiel, die waren irgendwie, glaube ich, in Top 1. Als
ja, weil sie die Europa
League der Europa League, da, deswegen musste irgendwie einer der Top-Mannschaften zusätzlich dann noch in Top 2 wieder. Ich weiß es nicht, von daher. Ja, ich meine, Frankfurt gegen die Spurs, ja, ist mir sowas von egal. Aber gut. Ja, sind namhafte Mannschaften drin und klar, in der Tat musst du eigentlich musst du in diesen Kreis wieder rein. Das ist schon richtig. Also, dass die Spurs da jetzt sind und Chelsea schmerzt.
Gut, ja, Chelsea ist jetzt, ja, natürlich.
Aber nee, wenn du überlegst, wir hätten Vierter werden können und würden dann mit Frankfurt, Lissabon und Marseille in einer Gruppe spielen.
Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Ja, ja gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Also es ist, genau. Ist nicht und Auslosung der Europa League ist morgen und ist ja auch ein Wettbewerb, den du halt gewinnen kannst. Ne? Muss man einfach
genau. Mal so sehen. Natürlich, auch das ist eine Option.
Übrigens auch mit einem neuen Format. Ne?
Echt?
Ja, es gibt da auch dann so eine Art, wenn ich das richtig im Überflug gelesen habe, natürlich die Gruppenersten direkt weiter und dann gibt es so eine Art Playoff-Spiele, der runterkomme von Champions League mit den Zweitplatzierten, also irgendwie so in der Art. Ich habe es nur kurz überflogen, aber ich meine, das wäre auch ein Novum der Europa League in diesem Jahr. Müsste man sich jetzt nochmal genau angucken, das ist jetzt wieder so gefährliches Halbwissen.
Ja, 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 ja,
aber das hatte ich mal irgendwo jetzt so zwischen Suppe und Kartoffeln im wahrsten Sinne gelesen, aber ihr werdet es wahrscheinlich auch schon irgendwo aufgenommen haben. Ja, man versucht halt immer irgendwie was Neues zu generieren, um es halt nochmal anders zu spannender oder was auch immer zu machen, ja.
Naja, wir sind jedenfalls schon mal in Top 1, das ist ganz gut. Da sind Mannschaften drin wie AS Rom, Lazio, Braga, Roter Stern, Belgrad. Das ist ja schon mal so, dass man gegen die nicht spielen muss.
Genau, genau.
Ja.
Ja,
stimmt, dann, tatsächlich. Du hast vollkommen recht. Also die Gruppenersten gehen straight sozusagen in die Runde der letzten 16. Das ist dann wahrscheinlich auch aufgrund der Europa League, aufgrund der WM in Katar. Also die gehen dann quasi sozusagen in die Runde der letzten 16 und die zweitplatzierten Mannschaften spielen in der Tat eine Playoff-Runde gegen die 8 Mannschaften, die in der Champions League Dritter geworden sind. Und die drittplatzierten Mannschaften gehen in die UEFA Europa Conference League.
Kannst du mal sehen.
Und jemand, der Vierter wird, hat ganz verloren.
Ja, sorry, aber dann ist auch
genau, also dann würde man direkt als Gruppenerster, würde man direkt ins Achtelfinale dann reingehen.
Ja,
vielleicht kann ich.
Das muss der Anspruch sein.
Das muss der Anspruch sein. Gut, okay, das ist am, wahrscheinlich, wenn es die meisten hören, am heutigen Freitag oder schon am heutigen Freitag gewesen, werden wir euch natürlich auch drüber informieren. Dann lasst uns auf die bisherige Saison gucken. Ich habe schon gesagt, zu Beginn, es ist, ich würde mal sagen, was die Ergebnisse betrifft, ideal gelaufen. Leistung kann man vielleicht auch, muss man jetzt noch nicht von ideal sprechen, aber sehr gut. Einziger Team in der Premier League mit 9 Punkten nach 3 Spielen. 2-0 bei Crystal Palace, 4-2 gegen Leicester, 3-0 in Bournemouth. Ja, ich sag mal so, den Start, den wir uns insgesamt erwünscht haben, aber auch, wo wir jetzt sagen können, das war mit Ausnahme vielleicht des Spiels bei Crystal Palace alles souverän. Es ist also jetzt nicht so, dass wir irgendwie glücklich oder mit Ach und Krach gewonnen haben, sondern wir haben auch die Mannschaften, insbesondere Leicester und Bournemouth, dominiert über 90 Minuten.
Ja, also insbesondere, Ballbesitz technisch fand ich, war das schon sehr gut. Insofern, dass wir im Endeffekt das Spiel, was wir uns vorstellen, in dem Umfang, wie wir es momentan schon leisten können, halt ja, einfach durchgedrückt haben. Insbesondere gegen Bournemouth fand ich, war dieser, ja, dieser sofortige Push, dieses sofortige direkte Spiel zum Tor nach Anstoß im Endeffekt auch entscheidend meines Erachtens für den Sieg, dass man einfach sofort überrollt hat, die Tore gemacht hat und dann natürlich eine entsprechende Kontrolle in sein eigenes Spiel bekommen hat, was man oder was in allen Spielen im Endeffekt schon gut zu sehen war und dann auch die natürlich hilft, im Endeffekt so eine Führung gut über die Bühne zu bekommen. Gegen Leicester fand ich halt zusätzlich noch diese, wir haben doofe Gegentore gekriegt, keine Frage, aber die Qualität, sofort den Schalter umzulegen, sofort zu reagieren, sofort wieder den 2-Tore-Vorsprung herzustellen. Das war meines Erachtens irgendetwas, was man relativ lange nicht gesehen hat. Mag Zufall gewesen sein, dass das immer sofort so geklappt hat, natürlich mit den Treffern auch, aber der Wechsel in der Intensität, in der Geschwindigkeit des Spiels war schon deutlich, auch wenn die Tore nicht gefallen wären. Insgesamt gesehen über die drei Spiele finde ich aber schön zu sehen, dass du eine deutlich sichtbare Weiterentwicklung der Struktur des Spielsystems siehst, dass du siehst, dass Neuzugänge beziehungsweise in Anführungsstrichen weiß ja lieber Neuzugänge gut greifen, dass das Team in sich auch ein Team zu sein scheint weiterhin, dass man wirklich da ja ein System hat, wo jeder der Spieler an jeder Stelle auch mal Lücken schließt für andere, gleichzeitig aber auch die Laufwege schon so oft in vielen Situationen automatisiert sind, dass du davon schon auch aus der letzten Saison profitieren kannst. Wenn du natürlich dann noch einen Stürmer wie Jesus dazu bekommst, der auch sofort einschlägt, ja, ist das natürlich eine optimale Konstellation, auf die du dann aufbaust. Und drei Punkte in jedem der drei Spiele waren meines Erachtens auch völlig verdient und gerechtfertigt.
Ja, klar, man könnte natürlich sagen, im Vergleich zur letzten Saison, was ist bisher anders? Wir schießen Tore und wir kassieren kaum welche. Und selbst wenn wir welche kassieren, dann halt im Rahmen dessen, dass wir darauf reagieren können. Und das ist dann der Unterschied. Und damit gewinnst du dann halt auch Spiele. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Die andere ist in der Tat, dass wir dominanter auftreten. Ich glaube, wir sind immer noch ein Stück davon entfernt, sozusagen über 90 Minuten dominant zu sein. Auf zwei taktische Kniffs ist ja jetzt schon häufiger auch geschaut worden. Zum einen diese Pressinglinie mit Martinelli, Jesus, Ødegaard und teilweise Saka, was aber auch neu ist jetzt für viele Arsenal-Fans und was auch, glaube ich, auch so in den ersten Spielen so ein bisschen Verwunderung ausgelöst hat, insbesondere auch im Heimspiel gegen Leicester, die Variante mit Xhaka, Zinchenko, dass Zinchenko sich quasi von der linken Linksverteidigerposition zentral eher ins Mittelfeld fallen lässt und aber natürlich immer noch eher defensiv eingestellt und Xhaka sozusagen die Möglichkeit hat, offensiver zu spielen. Und dementsprechend schaffst du etwas mehr Überzahl im Mittelfeld, du bindest ein paar Spieler und es ergeben sich mehr Räume, in denen zum Beispiel jemand wie Gabriel Jesus sich dann zurückfallen lässt und mit Tempo auf die gegnerische Verteidigung zum Beispiel zuspielen kann. Also ich finde, es ist insgesamt auch anhand dieses taktischen Kniffs mit Xhaka, Zinchenko, glaube ich schon, dass Arteta eine sehr klare Vorstellung immer schon hatte, wie er quasi spielen will, was für Spieler er hat, und jetzt kann er es endlich umsetzen und es funktioniert. Also man sieht, dass es da ein klares System gibt, das eingespielt wird. Und wie gesagt, das ist dann letztendlich auch der Schlüssel ja für alle Top-Teams wie Man City und Liverpool gewesen. Die haben ja nicht jedes Mal ein neues taktisches System gehabt, aber die haben es irgendwann so perfektioniert, dass du schlichtweg da über 90 Minuten das nicht verteidigen kannst.
Genau, also du musst nachher dann dazu kommen, dass du die passenden Spieler auch für das System hast, was du spielen willst. Und ich glaube, das ist halt ein Prozess, den du nicht halt von jetzt auf gleich umlegen kannst oder erreichen kannst, sondern den musst du dir über gewisse Zeit, musst du dir den erarbeiten bzw. erkaufen oder wie auch immer du dann dazu kommst oder durch junge Spieler, dass du dann halt das System oder die Position besetzt hast mit den entsprechenden Spielern für dein System. Und die Chaka-Geschichte ist halt wirklich sehr überraschend. Das war mir das erste Mal wirklich so richtig offensichtlich aufgefallen gegen Leicester, wo er wirklich tatsächlich sehr oft im gegnerischen Strafraum auftauchte und nachher ja auch sogar tatsächlich ein Tor erzielte, wo man dachte, okay, warum ist er denn so oft da im gegnerischen Strafraum? Weil man verortet ihn ja eher so ins defensive Mittelfeld, Umschalt, Hebel da in dem Bereich. Aber das ist halt natürlich auch eine Frage oder eine Qualität, wo du sagst, ich habe einen Spieler oder ein System mit einem Spieler, der dann auch da noch Torgefahr produzieren kann, der gegebenenfalls halt Lücken produzieren kann und so dann halt auch noch eine ganz andere Qualität vielleicht in dein Spiel halt noch reinbringen kannst. Und man sieht, dass es immer noch ein System ist oder eine Mannschaft ist, die in der Entwicklung ist. Und ich glaube, das ist auch völlig, völlig normal und völlig klar. Aber du merkst halt schon, finde ich, auch in dem frühen Stadium der Saison jetzt, dass man schon auch gewisse Lehren auch alle einzelnen Spieler aus der letzten Saison schon gezogen hat, die man auch einigermaßen schon schafft umzusetzen. Und ich glaube, dazu gehört unter anderem halt auch ein entsprechend dominanteres Auftreten und halt auch ein etwas konsequenteres, zielstrebigeres Spiel. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, müssen wir halt sehen natürlich. 3 Spiele, da war in der letzten Saison war noch nicht alles verloren und jetzt ist auch noch nicht alles gewonnen, ist ja auch völlig klar. Halt nur die Frage ist, wie baust du darauf halt auf und was machst du halt da draus? Und das wird halt spannend zu sein, zu sehen in den nächsten Wochen.
Genau, was natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass du auf der einen Seite natürlich die offensive Kreativität in Tore ummünzt, aber du eigentlich jetzt zusätzliche defensive Stabilität gewonnen hast in einer Kombination, die wir so gar nicht erwartet hatten, weil wir ja eigentlich schon damit gerechnet haben, dass jemand wie Tomiyasu auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt ist. Jetzt aber mit Ben White auf rechts, mit Saliba und Gabriel in der Innenverteidigung und mit Zinchenko auf der linken Seite, du eigentlich eine sehr harmonische und sehr dynamische Viererkette auch hast und gerade eben die Tatsache, dass du mit White, mit Saliba und mit Gabriel auch 3 Spieler hast, die spielöffnend positiv wirken können im Sinne von auch gute Zuspiele, Pässe nach vorne, also sozusagen nicht nur dieses immer vertikale Spiel, sondern dass du halt auch mal sozusagen auch das Spiel schnell machen kannst, zeigt eigentlich ja, dass du da ideale Positionen und ideale Spieler hast, die du auch vielfältig rotieren kannst. Also die Tatsache, dass mit Tomiyasu jemand von der Bank kommt, ist natürlich auch ideal, um seine Abwehr gegebenenfalls nochmal zu verstärken oder da auch ein bisschen zu rotieren. Und insbesondere Ben White auf rechts als Rechtsverteidiger, finde ich, hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch schon beeindruckt auch von Saliba, aber ich finde White auf der Rechtsverteidigerposition, wo er ja in der letzten Saison eigentlich seltenst gespielt hat, also ich glaube eine Handvoll Spiele oder so war das, macht sich da eigentlich auch sehr gut. Und es passt in dem Sinne, ist es grundsätzlich, es wirkt wie eine harmonische und in sich stimmige Mannschaft. Und klar, das Ziel muss jetzt sein, dass du es an vielen Stellen weiter perfektionierst noch. Und das eine und das zweite ist, dass du natürlich die Spieler, die jetzt längere Zeit nicht gespielt haben, wegen Verletzungen, also Smith Rowe, auch ein Fabio Vieira, Tomiyasu, Kieran Tierney, dass du die nach und nach auch auf dieses Niveau bringst, damit du sozusagen auch 1:1 tauschen kannst.
Genau, du hast halt eine viel, viel höhere Qualität in dem, was du von der Bank bringen kannst. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig. Man hat das gesehen am Montag beim Spiel von United gegen Liverpool. Liverpool hatte verletzungsbedingt, sperrebedingt sehr wenig nachzulegen. Also unabhängig davon, dass sie leistungstechnisch nicht da waren, wo sie vielleicht zu erwarten sind, sein wollen oder sich selbst sehen, gab es aber auch wenig Reaktionsmöglichkeiten, da auf das Spiel Einfluss zu nehmen für Jürgen Klopp. Und das ist halt schon sehr wichtig, ne? Dass du dann halt da eine höhere Qualität auch im Kader hast, dass du dann auch qualitätstechnisch besser reagieren kannst, egal was quasi die Situation von dir abverlangt. Und das haben wir in den letzten Jahren halt nicht gehabt. Und da haben wir schon sehr dran gearbeitet, dass wir da jetzt auch ein sehr, sehr gutes Level erreichen, wo wir dann auch viel machen können. Hoffen wir mal, dass wir dann auch auf die Breite des Kaders zwar zurückgreifen können, aber nicht zwingend müssen aufgrund von Verletzungen, sondern aufgrund von Fragen von Rotationen oder Anpassungen bei gewissen Wettbewerben. Aber von großer Bedeutung ist das halt unterm Strich auf jeden Fall. Und um nochmal zurückzukommen auf die Saliba-Gabriel-Kombination in der Innenverteidigung, für mich auch ein ganz entscheidender Faktor halt, sehr hohe Kopfballstärke der beiden, sodass du halt da auch relativ viel im Rahmen von gutem Vorwärts-Pressing-Spiel halt auch an der Stelle schon abfangen kannst. Also lange Bälle, die hoch reingeschlagen werden oder irgendetwas in der Art, hast du halt dann nicht mehr sofort in der Gefahrkonstellation, dass die dann halt verlängert werden, durchrutschen oder sowas. Das ist auch noch ein großer Faktor, der diese beiden halt unabhängig jetzt mal von der Frage Eröffnung des Spiels nach vorne im defensiven Bereich, glaube ich, ganz stark macht und auszeichnet.
Klar, und dann hast du natürlich jemanden wie Ødegaard, der neue Freiheit bekommt, der ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kreativer spielen kann, aber der halt sozusagen eine defensive Absicherung hat, die funktioniert und dann nicht zwingend immer gleich in Panik verfallen muss, wenn es mal einen Ballverlust gibt. Und dann hast du halt gleich jemanden, der auch Tore schießt, aber auch sozusagen auch Tore kreieren kann. Schnelligkeit mit Saka und Martinelli auf den Flügeln, das passt dann halt schon. Ja, kann man nur hoffen, dass dieses System weiter perfektioniert wird und man es auch schafft, gegen die ganz Großen dieses System so umzusetzen. Das wird interessant zu sehen sein. Nichts gegen Leicester und Bournemouth und Crystal Palace. Aber das ist ja natürlich jetzt auch letztendlich nicht der Maßstab. Und klar, wir sind jetzt alle super zufrieden mit den 3 Siegen. Insgeheim haben wir es natürlich erwartet und auch erhofft. Und es gilt jetzt sozusagen, diese Leistung zu bestätigen. Am Samstag geht es schon weiter, 18:30 gegen Fulham im Samstagabendspiel und am kommenden Mittwoch um 20:45 Uhr oder auch 20:30 Uhr, also irgendwann so gegen 8:30 Uhr, zu Hause gegen Aston Villa. Also 2 Heimspiele, die auf dem Papier natürlich, ja, ist keine Ahnung, Must-Wins sind, wenn du unter die ersten 4 kommen möchtest. Aber auch hier gilt wieder, kannst in der Premier League halt auch nichts als garantiert nehmen und du musst halt auch für einen Sieg hart arbeiten. Ich glaube aber sozusagen mit der Stimmung im Team und auch mit der Stimmung in den Fans und auch sozusagen der Connection zwischen beiden Gruppen, ja, wie gesagt, es ist vieles möglich und ich glaube auch, also ich sehe wenig Gründe, warum wir da nicht den Lauf fortsetzen können.
Absolut, und ich glaube, das ist halt also auch das, was das Trainerteam auch von der Mannschaft erwartet. Also einfach im Endeffekt zu gucken, dass man diesen Rhythmus mitnimmt, dass man die Euphorie mitnimmt, dass man vor allem auch schaut, dass man weiter genau dieses dominante Spiel halt für sich halt proklamiert, um auch so einfach mal eine gewisse Kulisse zu schaffen halt auch, ne? Dass halt Mannschaften auch dann wissen, okay, da kommt jetzt eine Mannschaft in Gestalt von Arsenal, die haben viel Ballbesitz, die können auch was draus machen, die spielen dominant, die versuchen ihr Spiel halt auch dem Gegner aufzudrücken und somit halt auch den Gegner an sich halt selber in so eine Situation zu bringen, in der er vielleicht auch eher dazu neigt, einen Fehler zu machen. Man hat es bei Liverpool über Jahre gesehen, da hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und bei Manchester City ist es, glaube ich, nicht anders. Fulham an sich jetzt natürlich oder auch Aston Villa danach sind natürlich Mannschaften, die du vom Papier her, auch mit der Leistung, die du bisher gebracht hast, natürlich favorisiert angehst. Dennoch wissen wir alle, die Premier League hat ein unfassbares Niveau und das von 1 bis im Keller rein. Und da musst du einfach Spiel für Spiel sehen. Du musst halt schauen, dass du gegen Fulham auch wieder vielleicht früh triffst, dass
Ja, und,
du,
ja, klar. Und
dass
natürlich vor allen Dingen defensiv hast du halt mit Mitrovic wirklich jemanden, der dich beschäftigen wird in der
Ja, genau, da hast du einen Spieler, der dich beschäftigen wird, hat jetzt gegen Brentford noch in der 90 plus den Siegtreffer erzielt. Da musst du schauen, in Gestalt von Saliba und Gabriel, dass du den unter Kontrolle kriegst. Ich denke mal, gewichtsklasse-mäßig ist das kein Thema. Schnelligkeit sind wir da auch gut aufgestellt bei beiden. Da musst du halt schauen, dass du wieder Chancen kreierst, dass du aus dem Emirates halt wieder eine Art Festung machst, dass du diese Stimmung, die du auch gegen Leicester schon hattest, dass du die wieder mitnimmst, dass du einfach diese Einheit, die du dir geschaffen hast, im Endeffekt über die letzten anderthalb Jahre, dass das Team und Mannschaft wieder an einem Strang ziehen, dass man sich mit gleichen Idealen und Werten im Endeffekt in einer Saison bewegt, dass du das halt wieder projizierst, dass du das mitnimmst und dass du das als Mannschaft im Endeffekt wieder aufs Feld bringst. Und ich glaube, dann bist du auch gegen Fulham auch gut dabei. Ich denke, ein Aufsteiger zu Beginn der Saison zu spielen, sage ich sehr oft, ist immer undankbar, aber undankbarer, wenn du ihn auswärts spielst als zu Hause.
Ja,
Trotzdem,
ja.
ne,
Ich hoffe auch, dass
trotzdem.
sie versuchen, ein bisschen selbst mitzuspielen. Also, ich habe auch den Eindruck irgendwie, dass Fulham hat sich jetzt auch gegen Liverpool zu Hause im ersten Spiel nicht hinten reingestellt. Vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, die haben natürlich auch was zu verlieren, aber vielleicht ist es auch deren Anspruch, durchaus auch mitzuspielen. Und zum Beispiel etwas, was ich von Aston Villa wahrscheinlich eher nicht erwarte dann am Mittwoch. Ich denke schon, dass die eher defensiv agieren werden. Haben sie zumindest
Ja.
bisher immer.
Ja, also das sind Fulham ist ja grundsätzlich eine Mannschaft, die einem jetzt nicht spontan ins Auge fällt, wenn man an Defensivtaktik denkt. Also das muss man ja auch sehen. Ja, sie kommen als Aufsteiger, sind natürlich auch in gewisser Weise dadurch ge es gewohnt, eher aktiv zu agieren. Ne, sonst wären sie ja sicherlich nicht aufgestiegen. Natürlich sind sie der Premier League jetzt nicht unbekannt. Trotzdem musst du dann erstmal wieder diesen Schritt wieder hoch vom Level musst du natürlich trotzdem dann erstmal wieder machen. Ich denke, das ist trotzdem der Fall. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn Bernd Leno im Tor steht, musst du einfach einiges an Chancen kreieren und die Chancen dann auch im Endeffekt verwandeln, dann hast du auch gegen Fulham, glaube ich, unterm Strich sehr, sehr gute Karten, weitere 3 Punkte einzufahren.
Genau, Rückkehr von Bernd Leno natürlich dann am Samstag. Samstag, Mittwoch, Sonntag, erste englische Woche, die wir absolvieren mit den Partien gegen Fulham, Villa und dann am Sonntag in einer Woche bei Manchester United im Match of the Week. Zeit schon für Rotation? Fragezeichen. Und wenn ja, welche?
Ich würde sagen, noch nicht, nein. Ich glaube, wenn es gut laufen könnte, könnte man ja schauen, dass man mit frühen Wechseln so eine Art Mini-Rotation reinbekommt. Aber ich glaube,
Klar, du
wenn
hast mit den 5 Wechseln natürlich ein paar andere Voraussetzungen als letzte Saison noch.
ja. Aber ich glaube nicht, dass Arteta jetzt, was die Startelf betrifft, erstmal großartig agieren wird. Ich glaube, das wird passieren in dem Moment, wo die Europa League hinzukommt. Das ist ja jetzt auch schon bald, dass man da mehr Rotation sieht. Aber jetzt glaube ich, in dem Anfangsstatus der Premier League wird das noch nicht, glaube ich, top auf der Agenda stehen. Wenn natürlich irgendein Spieler angeschlagen ist und man nichts riskieren will, ganz anderes Thema. Aber wenn er alle zur Verfügung hat, völlig unbelastet, glaube ich, bleibt er erstmal bei der Elf.
Gut, ich bin gespannt. Was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition mit Tomiyasu. Und klar, mit Wechseln kann man natürlich auch ein bisschen die Belastung insgesamt scheuen. Aber klar, ich meine, die hatten ja jetzt auch noch immer zwischendurch eine Woche Pause zwischen den Spielen. Denke ich auch, dass man da vielleicht gar nicht so viel rotieren wird. Wir werden es beobachten. Am Wochenende und in der nächsten Woche. Deswegen würde ich vorschlagen, da wir ja das meiste jetzt doch angerissen oder besprochen haben, schließen wir mal auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit von fast 50 Minuten Episode hier die 1:95. und verweisen wie immer auf die Kontaktmöglichkeiten, mit denen ihr in Kontakt treten könnt. Am besten eine E-Mail, germangunners@googlemail. Wir sind auf Twitter, @medispolis@germangunners. Die Facebook-Seite ist zu erreichen unter facebook.com/germangunner. Und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com, wo natürlich auch Vor- und Nachbereitung der nächsten Spiele stattfinden wird. Und wer Lust hat, kann auch weiterhin neu hinzukommen in unsere Chat-Hangouts-Gruppe. Dann am besten eine kurze E-Mail schreiben an germangunners@googlemail, bitte auch mit der oder von der E-Mail-Adresse, mit der ihr dann aufgenommen werden wollt, in die Gruppe. Gut, haben wir noch was? Brighton and Hove am 7. November im Carabao Cup.
Ja, genau, gestern Auslosung.
City gegen Chelsea.
Ja, auch nicht schlecht.
7. November, nee, in der Woche ab dem 7. November, so muss
ja,
es sein.
Aber es ist unterm Strich.
Es sind einige Premier League-Duelle dabei, schadet natürlich nicht. Gut, wir haben auch Premier League-Duelle, deswegen.
Genau, also schadet nicht, aber...
Kann nicht im Vorbeigehen, also ich
sag... Ja, aber wieder ein Wettbewerb, der null Priorität hat.
Ja, eigentlich wirklich, ja. Musst du dann natürlich dann noch direkt in der, ich glaube direkt nach der Gruppenphase der Europa League knallst du in den Carabao Cup rein unter der Woche. Ja.
Okay. Ja. Happy Days. Happy Days, genau. Nee, blicken wir drauf, wenn es soweit ist, aber nicht mit der großen Spannung.
Bei der Gelegenheit noch an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die uns Foto geschickt haben von ihrem getragenen Trikot, das wir im Rahmen des Gewinnspiels zugeschickt haben. Hat mich sehr gefreut, dass die auch angekommen sind, beziehungsweise von einigen ja, hat Freude ausgelöst auf der anderen Seite, was zu erwarten war. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir lesen, hören und sehen uns im Laufe der nächsten Tage und spätestens oder frühestens dann schon am Wochenende in schriftlicher Form, was alles rund ums Fulham-Spiel angeht. Be in the Hangouts-Gruppe, würde ich sagen. Hoffen wir, dass die Party vom letzten Wochenende fortgesetzt wird. 18:30 ist Anstoß, natürlich zu sehen auf diesem Sky Sport Premier League Kanal.
Sehr schön.
Ja, alles klar. In diesem Sinne, schönes Wochenende und wir hören uns und lesen uns rund ums Fulham-Spiel.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.